like to sing in solidarity with the African people. It's in an Amharic language.
Wir begrüßen alle im offenen Wortkanal oder im offenen Politkanal. Das Thema heute, wie vorangekündigt, die sogenannte Golfkrise. Die ersten 1,5 Stunden werden mit einem vorbereiteten inhaltlichen Teil gefüllt sein. Nachher, also das heißt nach dem Mitternachtsinfo, wird die Diskussion im Vordergrund stehen. Im Studio sind Internationalistinnen aus Palästina, Deutschland, Iran, Kurdistan und aus der Schweiz. Zum Ablauf der Sendung. Zu Beginn wird eine Chronologie der Ereignisse das Thema einleiten. Nachher werden verschiedene Positionen, die zu diesem Konflikt bestehen, vorgestellt, ohne ins letzte Detail zu gehen und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es gab eine Konferenz in Amman, wo sich über 120 arabische Organisationen trafen. Vertreten waren da die arabische Linke, vor allem die palästinensische, jordanische Gewerkschaften bis hin zu einzelnen Staatschefs aus arabischen Ländern. Über diese Konferenz in Amman werden wir einen Teil machen und der wird gefolgt sein von einem Teil, der die palästinensische Position erläutern wird. Danach werden Iraner verschiedene Positionen darstellen, die bei ihnen diskutiert worden sind. Das sind Einzelmeinungen, nicht von Organisationen, aber zum Teil aus Diskussion entstanden. Dies leitet zu Kurdistan über, und zwar im türkischen Teil von Kurdistan. Anschließend kommen wir zum zweiten Zentrum des Konflikts, nämlich zu Israel. Einige Punkte aus einem Interview mit einem israelischen Antizionisten, nämlich Asmi Bishara, er ist ein Philosophiedozent an der palästinensischen Bir Said Universität. Er war bis letztes Jahr Mitglied der israelischen KP. Sein Austritt verursachte fast eine Spaltung. Asmi Bishara gilt im Moment als einer der wichtigsten palästinensischen Intellektuellen. Also da wird ein Teil aus einem Interview vorgestellt, das ein bisschen sich über die arabische Linke auseinandersetzt. Wenn ich wie oben gesagt habe, sogenannte Golfkrise, dann darum, weil der Begriff Golfkrise eine wichtige massenpsychologische Dimension hat. Es soll bei den Leuten unmissverständlich klar gemacht werden, dass Golf Öl bedeutet, und zwar unser Öl, das westliche Öl, wie jetzt schon ganz offen gesagt und geschrieben wird. Die Medien spielen wie immer eine wichtige Rolle. Kriegsberichterstattung und die damit einhergehende Abstinenz des Informationsgehalts verdeutlicht vor allem eins: Der Krieg hat schon lange angefangen, ohne dass von den Amerikanern ein Schuss abgegeben wurde. Ich möchte schnell aus einem Flugblatt, welches an der Demo gegen den türkischen Ehrengast an der Comptoir Suisse in Lausanne verteilt wurde, zitieren. Zitat: Die Propaganda gegen Saddam Hussein, der sich alle Massenmedien untergeordnet haben, hat natürlich auch zum Ziel, den Krieg in Kurdistan zu verschleiern. Dies erinnert stark an die US-Intervention in Panama. Damals wurde schon eine vollumfängliche Gleichschaltung der Medien erreicht, um den brutalen und äußerst blutigen Überfall zu kaschieren. Nun wird diese erfolgreiche Propagandapolitik fortgesetzt. Verstärkt kommen dabei auch rassistische Tendenzen zum Ausdruck. Klammer, und die Bundesanwaltschaft fertigt schnell einige tausend neue Araber und Araberinnen Fischen an, Klammer geschlossen. Das weiße Herrenmenschsein kommt gegen diesen Irrsinnigen, gemeint ist der Araber Hussein, auf einen neuen Ehrenplatz. Goebbels lässt grüßen. Zitat Ende. In einem Aushang der rassistischen und sexistischen Massenzeitung Blick lese ich letzte Woche eine Parole, die etwa so hieß: Ölpreis steigt, Araber vermiesen uns unsere Badeferien. Offensichtlich hat sich die antitamilische Propaganda vorübergehend in eine anti-arabische verwandelt. Wir wollen im zweiten Teil der Sendung, also in der Diskussion nach dem Mitternachtsinfo, auf diesen Rassismus etwas eingehen. Und zwar in dem Sinne, als wir etwas über die islamische Kultur, über die arabischen Kulturen allgemein diskutieren und vermitteln, um dem gängigen Medienbild etwas entgegenzusetzen. In der Diskussion ist es auch möglich, von außerhalb anzurufen, also das heißt nach dem Mitternachtsinfo, und wir hoffen ganz fest, dass diese Möglichkeit benutzt wird. Die Diskussion wird für das Mitternachtsinfo unterbrochen. Nachher haben wir die Möglichkeit, das stimmt natürlich nicht so, also das Mitternachtsinfo unterbricht nicht die Diskussion, sondern eigentlich unseren Ablauf der Sendung, dass wir zuerst einen inhaltlichen Teil haben. Wir hoffen, dass die Leute dennoch bei der Stange bleiben und mitdiskutieren. Nachher haben wir eigentlich die Möglichkeit, bis in die frühen Morgenstunden zu diskutieren, aber das wird ein bisschen abhängig sein, wie viele Leute hier anrufen. Wir spielen vor unserem chronologischen Abriss unser erstes Musikstück.
Wir sind nah gestanden. der laufenden Ereignisse.
1958, Revolution im Irak.
1963, die Baath-Partei kommt kurzzeitig an die Macht.
1968, Baath-Partei dauerhaft an der Macht.
1969, Irak wird Mitglied des Vertrages über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, der Non-Proliferation-Vertrag. Gemäß diesem Vertrag werden die irakischen Nuklearinstallationen von Vertretern und Vertreterinnen des Internationalen Atomenergieagentur regelmäßig inspiziert.
1975, Vertrag zwischen Irak und Iran über den Grenzverlauf.
16. Juli 1979, Saddam Hussein übernimmt formell die Macht im Irak.
17.09.1980, Irak annulliert den Grenzvertrag mit Iran von 1975 und beansprucht die Souveränität über den Schatt el-Arab. Truppen dringen auf iranisches Gebiet vor, der offizielle Anfang des Golfkrieges.
7. Juni 1981, israelische Jagdbomber zerstören den irakischen Atomreaktor Ozirak.
1982, Übergang zur statischen Verteidigung. Irak baut entlang weiten Teilen der Front ein System mehrfacher Defensivlinien auf, die mit Erdwällen, Minenfeldern, sich überschneidenden Schussfeldern, befestigter Artillerie und rückwärtigen Truppenreserven verstärkt wurden. Das ist aus der NZZ vom
1.9.1990. 1986. Irak gerät immer stärker in die Defensive. Es erfolgt eine Umstrukturierung des militärischen Apparates und damit auch ein Wendepunkt des Krieges.
16.03.1988. Das Massaker von Halabja durch einen irakischen Giftgaseinsatz werden mindestens 5000 Kurden und Kurdinnen ermordet.
20. August 1988. Der Waffenstillstand zwischen Irak und Iran tritt formell in Kraft. Zeitgleich mit dem Waffenstillstand haben irakische Truppen laut Angaben der irakischen kurdischen Demokratischen Partei kurdische Dörfer im Nordirak angegriffen, wobei erneut massiv Giftgas zum Einsatz gebracht worden sei.
24. Februar 90. Eine Rede von Saddam Hussein im jordanischen Fernsehen. In der Rede spricht Saddam über die Folgen der Schwächung der Sowjetunion für den arabischen Raum. Er sagte, dass die Kontrolle über das Öl der entscheidende Faktor in der neuen Weltordnung und bezüglich des Einflusses in dieser Region ist. Wenn die Araber und Araberinnen nicht total von den USA kontrolliert sein wollten, müsste das Öl und dessen Einkünfte als Druckmittel verwendet werden, um die amerikanische Politik zu ändern.
2. April 1990, Stimme der Massen, Bagdad. Saddam Hussein sagt in einer Rede, dass es sehr viele Provokationen und Versuche gibt, Irak zu diskreditieren. Der israelische, US-amerikanische und britische Geheimdienst versucht mehrmals angereichertes Uran an Irak zu verkaufen, um nachher zu behaupten, sehen Sie, Irak produziert eine Atombombe. Ferner sagt er, we will make the fire eat up half of Israel if it tries to strike against Iraq. Everyone must know his limits. Thanks to God, we know our limits and we will not attack anyone. Anyone who tries to belittle Iraq will have only himself to blame. Then we will deal with them in this way.
April 1990. Eine Delegation von US-Senatoren besucht Irak.
20. April 90. Anfang der sogenannten Superkanonengeschichte.
28. Mai 1990. Im Rahmen der Arabischen Liga findet eine Sondersitzung in Bagdad statt. Diese Sitzung ist der Masseneinwanderung aus der UdSSR nach Israel gewidmet. Gleichzeitig hinter den Kulissen an einer privaten Sitzung attackierte Saddam nicht Israel, sondern die Ölregime und sagt, dass diese Regime durch eine gezielte Politik der niedrigen Ölpreise einen ökonomischen Krieg gegen Irak führe.
11. Juni 1990, Shamir stellt seine neue Regierung vor, die sogenannte Kriegsregierung.
17.07.1990. In einer Revolutionstagrede sagt Saddam Hussein, dass zwei arabische Staaten im Zusammenspiel mit den USA mehr Erdöl produzierten, als ihre OPEC-Quoten erlaubten. Sie hätten dadurch den Ölpreis gedrückt und Irak einen Schaden von 14 Milliarden US-Dollar in weniger als einem Jahr verursacht.
Mitte Juli 90. Der US National Security Council verhindert den Verkauf eines Schmelzofens an Irak, der angeblich zur Herstellung von Atombomben verwendet werden kann.
18.07.1990. Iraks Außenminister Tariq Assis beschuldigt Kuwait des Diebstahls von Öl im Wert von 2,4 Milliarden Dollar. Außerdem soll Kuwait Militärposten auf irakischem Gebiet errichtet haben. Kuwait weist die Vorwürfe zurück. Die Vereinigten Arabischen Emirate künden die Senkung der Ölförderung an. Die Ölpreise steigen.
20. Juli. Die staatlichen Zeitungen Iraks melden, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate hielten sich allem Anschein nach nicht an die von der OPEC festgelegten Ölförderquoten.
22. Juli 1990. Der irakische Außenminister trifft in Ägypten ein. Die Regierung in Kairo vertritt die Ansicht, dass die Golfkrise bald vorbei sein werde.
23. Juli. Zeitungen in Bagdad bezeichnen Kuwaits Außenminister als einen Agenten der USA. Kuwait dementiert Berichte, wonach das Land ausländische Mächte zu Rate gezogen habe. Nach kuwaitischer Auffassung sollen vielmehr die arabischen Staaten die Krise beilegen.
24. Juli. Berichte über irakische Truppenkonzentration, zwei gepanzerte Divisionen an der Grenze zu Kuwait. Ägyptens Staatspräsident Mubarak reist nach Irak, Kuwait und Saudi-Arabien. Die Ölpreise klettern. Irak fordert im Vorfeld der OPEC-Tagung in Genf eine Drosselung der Ölförderung, bis die Preise auf 25 Dollar je Barrel angestiegen seien.
25. Juli. Ein Treffen zwischen Saddam Hussein und der US-amerikanischen Botschafterin April Glaspie. In diesem Treffen verspricht die Botschafterin, dass die USA sich in den Konflikt zwischen Kuwait und Irak nicht einmischen würden. Irak verlangt von Kuwait 2,4 Milliarden Dollar als Entschädigung für gestohlenes Erdöl. Arabische Diplomaten erklären, Irak habe Ägypten zugesichert, Kuwait nicht anzugreifen. Mubarak kündigt direkte Krisengespräche der Kontrahenten in Jeddah an.
26. Juli. Das Treffen der OPEC-Staaten beginnt in Genf. Es zeichnen sich Fortschritte in den Vermittlungsbemühungen Ägyptens und weiterer arabischen Staaten ab.
27. Juli. Der CIA liefert dem Weißen Haus einen Bericht mit Satellitenfotos, die irakische Militärkonzentrationen an der kuwaitischen Grenze zeigen. Die allgemeine Meinung auch der reaktionären arabischen Regime ist, dass Saddam blufft.
31. Juli. Der Nahost-Experte des US-Außenministeriums John H. Kelly hatte sich gegen Sanktionen ausgesprochen und empfohlen, sich mit Saddam Hussein irgendwie ins Benehmen zu setzen.
24. Juli. Irak warnt Kuwait, es müsse bei den geplanten Gesprächen in Jeddah die legitimen Rechte Bagdads akzeptieren. Die Ölminister der OPEC-Staaten einigen sich auf einen auf 21 Dollar erhöhten Richtpreis pro Barrel Öl. Der US-Senat stimmt für Sanktionen gegen Irak.
31. Juli. Gespräche zwischen Kuwait und Irak beginnen in Jeddah mit einer zweistündigen Begegnung. Die Washington Post berichtet, Irak habe fast 100.000 Soldaten an der Grenze zu Kuwait zusammengezogen.
1. August. Die Verhandlungen in Jeddah werden abgebrochen. Die irakische Delegation beschuldigt Kuwait, dieses sei nicht ernsthaft auf die irakischen Forderungen eingegangen. Kuwaitische Vertreter erklären, man sei nicht zu Gebietsabtretungen bereit gewesen.
2. August. 08:45 am Morgen in Sibirien. Shevardnadze zu Baker. Die Krise entschärft sich. Zitat Ende. Irakische Truppen marschieren in Kuwait ein. Der UNO-Sicherheitsrat verurteilt die Invasion in der Resolution 660 und fordert einen sofortigen Rückzug. Die Sowjetunion und die USA sind einig und formulieren eine scharfe gemeinsame Erklärung. Präsident Bush erklärt ein ökonomisches Embargo gegen Irak.
3. August. Arabistinnen im sowjetischen Außenministerium attackieren und schwächen die Erklärung ab. Die Sowjetunion ist bereit, ökonomische Sanktionen zu unterstützen, aber keine US-amerikanische Gunboat-Diplomatie. Baker versichert Shevardnadze, dass die USA keine unilaterale militärische Aktion planten, es sei denn, dass US-amerikanische Bürger und Bürgerinnen angegriffen würden.
6. August. Resolution 661 verabschiedet. Ein weltweites Embargo gegen Irak wird beschlossen. Bush entscheidet, Truppen nach Saudi-Arabien zu schicken. Am gleichen Abend erhalten die US-Truppen die entsprechenden Befehle und Shevardnadze wird über den Bush-Plan informiert. Shevardnadze ist an einer gemeinsamen Aktion durch die UNO Military Staff Committees interessiert. Die Amis sind einverstanden und äußern sich sehr zufrieden. Aber im letzten Moment ziehen sich die Sowjets vorläufig zurück.
8. August. Irak deklariert Kuwait als Teil von Irak.
9. August. Resolution 662. Die erste Ami-Truppen invasieren Saudi-Arabien.
10. August. 12 von 20 arabischen Ligastaaten beschließen, Truppen nach Saudi-Arabien zu schicken. Saddam Hussein appelliert an die arabischen Massen, die Ölemire zu stürzen.
11. August. Tausende in Jemen, Jordanien und Palästina demonstrieren gegen die USA und für Saddam.
12. August. Saddam erklärt, er sei bereit, die Krise zu beenden, wenn sich Israel seinerseits aus den von ihm besetzten Gebieten zurückzieht.
15. August. Saddam erklärt seine Bereitschaft, sich von iranischen Territorien zurückzuziehen und iranische Gefangene freizulassen.
18. August. Resolution 664 wird verabschiedet.
20. August. Die Sowjets setzen alles auf eine diplomatische Lösung und fordern einen bedingungslosen irakischen Rückzug. Sie verlangen von den Amis noch 48 Stunden Bedenkzeit.
22. August. Die Sowjets erhalten noch 3 Tage Verlängerung und hinterlassen den Eindruck, dass nachher eine US-militärische Aktion die sowjetische Unterstützung erhalten würde.
24. August. Shevardnadze ruft Baker an und sagt, dass die Antwort von Saddam unbefriedigend sei und dass die Sowjets bereit seien, in der UNO sofort vorwärts zu gehen.
25. August. Resolution 665.
15. bis 17. September. Konferenz von Amman.
16. September. Zum 7. Mal seit dem 2. August hat der UNO-Sicherheitsrat in einer Resolution Irak scharf verurteilt.
23. September. Saddam Hussein erläutert seinen Friedensplan. US-Invasion kosten Operation Wüstenschild kostet täglich 57 Millionen Franken. Bis Ende September kostet der Spaß ca. 23 Milliarden Franken. Das sind 300.000 Flaschen Sonnencreme, 600.000 Lippenstifte und 40.000 Dosen Sandflow-Puder. Die Kosten werden hauptsächlich von Kuwait und Saudi-Arabien gedeckt. Andere Länder sind herzlich eingeladen, in die US-Kasse Beiträge zu leisten.
24. September. Mitterrand schlägt vor der UNO einen Friedensplan vor, der die Lösung der Golfkrise in einem Zusammenhang mit der Klärung anderer offener Probleme in der Region stellt. Dieser Friedensprozess müsse Libanon umfassen, um die Palästinenser, deren legitime Hoffnungen auf ein Land, das ihre Heimat ist, in der sie Staatsstrukturen ihrer Wahl schaffen könnten, erfüllt werden müssten, sagt Mitterrand. US-Resolution 670 umfasst eine Verschärfung der ökonomischen Blockade, ein Luftembargo und eine scharfe Verurteilung der irakischen Präsenz in Kuwait.
4. Oktober, Präsident François Mitterrand reist in die Golfregion.
8. Oktober, Massaker bei der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem. Mindestens 22 Palästinenser und Palästinenserinnen werden ermordet und über 150 verletzt.
12. Oktober, UNO-Sicherheitsrat, Resolution 672. Nach tagelangem Ringen wird Israel verurteilt und beschlossen, eine UNO-Delegation in die 1967 von Israel besetzten Gebiete zu entsenden. Allerdings wurden wiederum keine Maßnahmen zum Schutz der Palästinenser und Palästinenserinnen beschlossen. Die USA stimmen zum ersten Mal seit 8 Jahren für eine Verurteilung Israels, das heißt seit der UNO-Resolution 521, in der Israel nach dem Massaker von Shabra und Shatila verurteilt worden war.
Soweit die Chronologie. Es gibt auch sonst in der Welt Widerstand, aber darauf kommen wir bestimmt noch in der Diskussion.
Versuche hier die Ziel vom Irak, aus welchem Grund die in Kuwait sind, einfach erzählen. Irak hat einen historischen Anspruch gegen Kuwait und sie denken, die Kuwait ist ein Teil vom Irak und das nach dem Ersten Weltkrieg mit dem politischen Grund von den England, sie haben einfach ein Land aufgebaut und das heißt Kuwait. In 1973, das war eine Problem in der Grenze zwischen Kuwait und Irak. Und Irak hat dieses Anspruch, die zwei Inseln, die heißen Werbe und Bubian, und eine Ölgebiet, das heißt Remile, das gehorte Irak. Jetzt nach acht Jahren Krieg mit Iran, Irak hat eine große Armee und eine starke Armee und hat eine neue, sie haben viele moderne Waffen auch. Nach dem Krieg zwischen Iran und Irak, Irak hat dieses Anspruch und sie haben gesagt, die Gewinnen gegen Iran im Krieg, das ist ein Gewinnen für alle arabischen Volks. Und das heißt, alle arabischen Volks in dieses Gebiet, die müssen die Herrschaft vom Irak akzeptieren. Und in neue politische Aktionen, die Irak hat, sie haben am Anfang im Kuwait begonnen. Aus drei verschiedenen Gründen. Erstens ist, Irak hat einen historischen Anspruch am Kuwait. Zweitens ist, Kuwait ist ein reiches Land und das ist sehr gut vom ökonomischen System vom Irak. Und drittens ist, wenn Irak Kuwait hat, das heißt, sie können die ganze ganz genau die Herrschaften im Persischen Golf haben und das ist gegen die United Arabian Emirat und Saudi-Arabien. Am Anfang, Irak wollte gar nicht die Kuwait als einen Teil vom Irak zu haben. Sie wollten einfach die Kuwait besalzt Geld vom die aufbauen nach dem Krieg ohne zurückzubezahlen vom Irak. Und auch die Kuwait hat, Irak hat viele Kredit im Kuwait im Krieg zwischen Iran und Irak vom Kuwait gehabt und sie wollten gar nicht mehr bezahlen. Und sie wollten auch, dass Kuwait diese zwei Inseln und diesen Ölgebiet Irak zu geben. Sie sprechen ganz genau schnell. Und das war nur eine Rechtfertigung, weil nach diesem Sprechen zwischen irakischem Regime und kuwaitischem Regime in ein paar Stunden, die irakischen Armee, die waren auch im Kuwait. Und aus zwei Rechtfertigung, dass Irak hat gesagt, dass Kuwait hat 2 Milliarden US-Dollar vom Irak Zwischenkrieg, wenn das war Krieg zwischen Iran und Irak, hat in die Tasche genommen. Und die andere ist, dass Irak hat gesagt, Kuwait verkauft Öl mehr als das war in OPEC. Irak am Anfang, nach meiner Meinung, Irak wollte gar nicht Kuwait als ein Gebiet zu haben, sondern sie wollten einfach ein abhängiges Regime vom Irak dort aufzubauen. Aber die Reaktion vom Imperialismus hat gebracht, dass Irak hat gesagt, dass Kuwait ist ein Teil von unserem Land. Und die andere, das ist die, aber was will Imperialismus in dieses Gebiet? Nach dem Krieg zwischen Iran und Irak, die Imperialismus hat das verstanden, in dieses Gebiet gibt es jetzt eine große militärische Kraft und das heißt Irak. Sie haben versucht, diese militärische Kraft schwach zu machen und das haben die Genossinnen und Genossinnen früher gesagt, das war die wegen dieser Superkanone und so viele politisch gegen Irak sie haben gemacht. Und das heißt es nicht, die Irak ist eine progressive Regime, sondern das ist eine militärische Kraft in einer Situation, in einem Gebiet, dass sie können unabhängig von der imperialistischen Aktion, von der imperialistischen Politik etwas zu machen. Und in diesem Moment, wenn Irak ist stark und mit einem Parole und mit einem Vorschlag, das sie haben, das ist Panarabismus, das ist ein großes, das ist gegen Israel in dieser Zeit, die ein Land ist, die alle Imperialismus bis jetzt die Israel geschützt. Und Imperialismus musste entweder ein Regime wie irakische Regime in politische Position, in ökonomische Position schwach zu machen und kontrollieren, oder sie mussten als, mit einem militärischen Angriff gegen dieses Regime etwas machen, weil sie brauchen einfach in dieses Gebiet Ruhe zu haben wegen Öl. Das Ziel des Imperialismus hat jetzt in dieses Gebiet, es ist erstens nach diesen Reformen, die waren in Ostblocken. Das heißt, die sind ganz, sie denken, die, sie haben ganz genau die Herrschaft in der ganzen Welt. Und schon lange, die wollen auch eine Kaserne oder ein militärisches Gebiet in dieses Persischen Golf haben. Jetzt nach meiner Meinung, über das, wenn beginnt ein Krieg, was wird passieren? Es gibt viele moderne Waffen in diesem Moment, in diesem Gebiet, und das heißt, es konnte schon sein, jede Minute ein Krieg. Aber es gibt die Sachen, das ist gegen Krieg auch. Eine ist, US-Militärisch konnte gar nicht in einem schnellen Krieg oder in einem Krieg in einem Tag irakische Armee kaputt zu machen, weil irakische Armee, das ist nicht Granada oder Panama. Zweitens ist, wenn beginnt ein Krieg in dieses Gebiet, das heißt, ganze Mittelostraum wird es in einem Krieg, und das ist gegen Israel, weil sie wollten bis jetzt nicht Israel genau in den Krieg kommen, weil wenn Israel kommt in den Krieg auch, das heißt, das ist ein Krieg zwischen Zionismus mit Imperialismus gegen arabische Volk. Und das ist der große Widerspruch, gibt es jetzt. Und dritte ist, wenn US-Militär beginnt einen Krieg gegen Irak, und Irak hat gesagt, sie gehen weg vom Kuwait, wenn Israel geht es auch weg von Palästina. Das heißt, die Bewegung, die anti-imperialistische Bewegung und antizionistische Bewegung wird es stark in dieses Gebiet, und das heißt vom Imperialismus einen langen Krieg, und das bringt so viel Krise vom Imperialismus auf der Seite. Und die andere ist, sie können gar nicht jetzt einen Krieg aufzubauen, weil Irak versucht am Anfang die alle Ölgebiete in Saudi-Arabien bombardieren. Und das heißt, obwohl das sie können oder nicht, die irakische Armee, das heißt, wenn beginnt ein Krieg, dass sie können gar nicht regelmäßig Öl im West schicken. Und das heißt, die alle westlichen Länder, sie gehen in eine große Krise. Aber sie versuchen aus diesen vier Gründen, der Imperialismus will auch mit einem politischen Weg eine Lösung zu finden. Erstens mit viel ökonomischer Boykott, zweitens vielleicht mit einem Militärputsch. Aber wegen einem politischen Weg zu finden, das kommt darauf an, was will die irakische Regime. Vielleicht das irakische Regime wollte vom Irak rauszugehen, aber sie wollen die zwei Inseln, das heißt Werbe und Bubian, und die eine Ölgebiet, das heißt Remile. Und wenn sie wollen, das in diplomatischen Weg auch zu bringen, das ist auch etwas gegen Imperialismus, weil Imperialismus wollte in diesem Moment die ganze Herrschaft in die Welt bringen, und das ist auch ein Widerspruch, das kommt vom Imperialismus. Jetzt ganz kurz erzähle ich über die Position, Iran und Irak jetzt in beide Seiten haben. Irak hat die Vertrag von 1975 in Algerien, sie haben mit Iran gehabt, sie haben das akzeptiert jetzt, sie haben alle Kriegsgefangene, sie sind alle frei. Erstens, Irak braucht in den westlichen Grenzen einfach Ruhe zu haben und die mehrere Soldaten nach Saudi-Arabien schicken. Vielleicht sie denken, dass sie können mit Iran einfach die ökonomische Boykott einfach, vielleicht sie können ein Loch in diese ökonomische Boykott aufzubauen. Und die andere ist jetzt, Irak hat immer Probleme mit Iran gehabt, weil das war die einzige Verlust zwischen Iran und Irak, das ist Shatt al-Arab heißt. Die Irak konnte gar nicht früher in eine Hafe, konnten sie nicht eine Hafe in Persian Golf zu haben. Und sie waren so viel abhängig von diesem Fluss. Jetzt, wenn sie können, so einen kleinen Teil im Covid zu haben, das heißt, sie brauchen dieses Fluss nicht mehr und sie sind unabhängig von diesem Fluss. Und das heißt, sie haben moderne und bessere Hafen in Persian Golf und sie können die Herrschaft auch gleichzeitig bringen. Und was ist passiert bei Iran jetzt? Die irakischen Soldaten, sie waren auch in Iran nach dem Waffenstillstand. Jetzt sind alle rausgegangen und das heißt, das macht iranische Regime stabil. Und das ist eine gute Zeit vom iranischen Regime, weil sie haben so viele politische und ökonomische Krise. Und zwei ist gut vom iranischen Regime, weil Öl ist teuer geworden und Iran braucht mehrere Geld wegen Aufbauen nach dem Krieg. Und wenn Iran wollte mit Irak einfach etwas zu machen, wegen, einfach wenn sie wollen etwas gegen dieses Boykott aufzubauen, Iran bekommt pro Jahr 2 Milliarden US-Dollar. Aber die iranische Regime hat auch Widerspruch. Sie wollen einfach in dieser Zeit einfach Ruhe zu haben, weil sie haben gesagt, die Irak musste vom Covid rauszugehen und an die andere Seite, sie haben gesagt, die amerikanischen Militärkräfte, die müssen auch von hier rauszugehen. Iran braucht die Technologie von westlichen Ländern, um aufzubauen und sie wollen gar nicht die Verhältnisse, die sie haben, langsam mit West aufzugebaut, kaputt zu machen. Zum Beispiel, das ist etwa vor einer Woche, die England hat wieder die Botschaft dort eröffnet und Niederland wollte wieder die Verhältnisse mit Iran aufzubauen. Aber wenn beginnt ein Krieg in diesem Gebiet, das heißt, Iran geht es sowieso auch in diesem Krieg. Aber das ist dieses Widerspruch, das iranische Regime will gar nicht.